Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
In der Familie der Fotografin Anne Schönharting gab es über 4 Generationen hinweg ein Afrika-Zimmer. In diesem Zimmer waren Dinge zu sehen, die ihr Urgroßvater Willi Klare aus Äquatorialguinea mitgebracht hatte. Das waren Waffen, Tierpräparate, Schmuck und vieles andere. Also eine private koloniale Sammlung. Nach dem Tod ihrer Eltern stand Anne Schönharting vor der Frage, was mache ich mit den Objekten aus diesem Afrika-Zimmer? Und ein Ergebnis ihrer Auseinandersetzung mit diesem kolonialen Familienerbe ist ein Buch, das sie vor kurzem veröffentlicht hat. Mit dem Buch ist sie jetzt hier, Anne Schönharting. Seien Sie herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind diesen Objekten aus diesem Afrika-Zimmer ja zuerst als Kind begegnet in der DDR. Da sind Sie groß geworden. Wie war das jetzt in der DDR, in so einem Afrika-Zimmer zu sitzen, diese Objekte da zu sehen?
Von außen gesehen mag das ja sehr exotisch wirken, aber da ich damit aufgewachsen bin und quasi schon als Baby, also quasi ich bin, das war ein Teil meiner Familiengeschichte, war das unglaublich normal. Es war sehr unspektakulär.
Sie haben in einem anderen Interview aber auch davon gesprochen, dass diese Objekte gleichwohl das Normal waren. Klar, wenn man so mit rein wächst und aufwächst mit solchen Dingen. Aber dass die auch viel mit Fernweh verbunden waren, mit der Sehnsucht nach dem Reisen, das ja in der DDR eben nicht ging. Also dass sie dadurch noch so eine zusätzliche Aufladung hatten.
Ja, genau. Als ich dann älter wurde und man einfach bewusster alles wahrnimmt, war das einfach sehr augenscheinlich, dass meine Mutter zum Beispiel ein ganz großes Fernweh hatte und eine ganz große Reisesehnsucht. Und das Thema des Eingesperrtseins spielte eine große Rolle in meiner Familie. Da wurde häufig darüber gesprochen. Und das Zimmer, so seltsam das auch klingen mag, war einfach ein Ort, der hatte so was Identitätsstiftendes. Und das war, stand eigentlich für Reisefreiheit und für eine ganz große Sehnsucht, in die Welt zu reisen.
Sie führen einen auch gleich heran an dieses Zimmer. Wenn man Ihr Buch zur Hand nimmt, sieht man auf der Vorderseite das Foto eines afrikanischen Mannes mit einem Kopfschmuck und einer Kette. Und über dieses Foto hinweg ist über die ganze Seite ein Text gedruckt mit einer Aufzählung. Die beginnt so, Speere, Pfeile, Geweihe. Und die Aufzählung endet dann mit Meißner Porzellan, ein Jugendstilkleiderschrank, ein Teppich, 4 Bücherregale und eine blaue Ausziehkau. Ist das jetzt diese Aufzählung, die noch viel länger ist? Ist das die Ausstattung des Afrika-Zimmers, so wie Sie das kannten?
Das war dann der letzte Stand des Afrika-Zimmers. Also man muss dazu sagen, da mein Urgroßvater von 1907 bis 1914 in Äquatorialguinea für eine englische Firma Kakaoplantagen verwaltet hat und da ganz viele Objekte zusammengetragen hat und dann das irgendwann in Zittau landete oder erst in Dresden. Und das wanderte eigentlich so die letzten 100 Jahre durch die Wohnzimmer und Gästezimmer meiner Familie. Teilweise war es auch getrennt, also befand sich dann in Ostdeutschland, teilweise in Osnabrück. Und war immer eingebettet in das Interieur der jeweiligen Familie oder meiner Familie.
Es gibt auch Fotos in Ihrem Buch, da sieht man zum Beispiel einmal eine Hochzeitsgesellschaft, da wird gefeiert in den 60er Jahren und dahinter sieht man dann Jagdtrophäen aus Afrika. Insofern war das ganz selbstverständlich gegenwärtig, diese Sammlung Ihres Urgroßvaters.
Das war einfach ein Teil dieser Familie, genau.
Und wissen Sie, wie er zu diesen Objekten gekommen ist damals, als er in Afrika war?
Also was ich von den Erzählungen von meiner Mutter erfahren habe, da er da gelebt hat, hat er einfach... Wie er dazu gekommen ist, weiß man nicht. Komischerweise wurde darüber einfach nicht gesprochen oder es war einfach kein Thema. Ich denke, die sind aus verschiedenen Ländern, aus Äquatorialguinea, aus Gabun, aus Kamerun, vielleicht auch aus Nigeria, weil er da auch viel gereist ist. Und wie er dazu gekommen ist, weiß man nicht. Das finde ich auch sehr bedauerlich. Also ich konnte ja niemanden mehr fragen auch. Und die wurden dann mit großen Überseekoffern, so in dem Zeitraum, als er da war, nach Dresden, Laubegast zu seiner Familie geschickt.
Als Sie jetzt in diesem Afrika-Zimmer standen, nach dem Tod Ihrer Eltern, als das in Ihre Verantwortung übergegangen ist, dieses Familienerbe, das war sicherlich ein längerer Prozess. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Was dachten Sie, ja, was mache ich jetzt damit?
Das ist ja das Erbe von mir und meinem Bruder, das heißt, ich bin gar nicht so allein, aber ich hatte schon 2015 den Gedanken, einfach, dass ich mich damit irgendwie künstlerisch beschäftigen sollte oder überhaupt inhaltlich mehr, dass ich hinschauen müsste. Und ich hatte sogar noch Zeit, auch mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Und also das schwelte so die ganze Zeit. Und als ich dann letztendlich 2016 allein in dem Haus saß, war das plötzlich so wie so ein Anker. Eigentlich war das wie so ein emotionaler Anker in einer emotionalen Ausnahmesituation. Meine Eltern sind relativ plötzlich hintereinander weggestorben. Und ich glaube, so ich als Fotografin, für mich das Arbeiten oder etwas in Bilder umzusetzen, auch immer gleich ein Prozess, der mich so in das Handeln bringt und der gleichzeitig aber auch andockt an meine Familiengeschichte. Und ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Ich habe einfach angefangen, alles mir anzuschauen, ganz, ganz gründlich.
Und ein Teil Ihres Handelns, Sie haben dann Fotografien gemacht. Ein Bild habe ich am stärksten vor Augen. Da haben Sie Speere genommen aus dieser Sammlung, eine ganze Reihe von Speeren, und haben die in so einem Getreidefeld aufgestellt. So ein scheinbar endloses Getreidefeld. Das liegt so gelb-golden in der Sonne und darin stehen diese Speere. Was erzählt Ihnen dieses Bild, diese Fotografie von Ihnen?
Eigentlich hat das was mit sowas Aufstrebenden zu tun. Ich habe die Speere ja komplett aus ihrem ursprünglichen Kontext gerissen. Aber mehr auf so einer ganz assoziativen Art hatte ich das Gefühl, es hat eigentlich was Umgekehrtes, sind wie Pfeile in den Himmel. Und vielleicht ist das eher so ein symbolisches Bild für Weiterentwicklung, dass die Speere, ich habe die ja im Grunde aus ihrem, also es gibt so einen wunderbaren Kameruner Wissenschaftler, der sagt halt, ganz viele Objekte sind in einem Art komatösen Zustand in den Museen, in den europäischen Museen und teilweise eingelagert. Und auch diese ganzen Objekte, die wir geerbt haben, sind ja auch immer nur in Räumen gewesen. Dafür sind sie nie gedacht gewesen. Wir wissen ja, also die sind ja komplett aus dem Kontext gerissen. Und ich hatte das Bedürfnis, ich muss die genauso wieder radikal nach draußen bringen. Mhm. Also zwar in meinem Umfeld, also damals in Sachsen, das ist ja nicht das Herkunftsland, aber es war so wie der erste Schritt. Mhm. Also das war eher etwas ganz Emotionales. Ich kann nicht so richtig beschreiben, warum ich das getan habe, sondern ich hatte einfach das Bedürfnis, das muss so sein. Und dann haben wir ich und meine Assistentin da reingesteckt. Ja.
Daraus ist eine ganze Fotoserie entstanden, die man auch in Ihrem Buch sehen kann. Also Sie haben auf diese Weise versucht, einen Zugang zu finden. Sie haben aber auch versucht, sich Hilfe zu holen. Das fand ich auch ganz beeindruckend und interessant. Sie haben sich an Museen gewandt und an andere Institutionen, um Hilfe zu bekommen. Wie gehe ich jetzt als Privatperson mit so einem kolonialen Erbe um? Was haben Sie da gehört von diesen Institutionen?
Das war ganz unterschiedlich. Ich habe das immer mal wieder begonnen, weil ich so dachte, es wäre schon gut, wenn ich noch mal Ethnologen finden würde, die mich unterstützen könnten, auch die Provenienz der Objekte zu klären. Und auch, was mich immer interessiert hat, dass man über das museale Bewahren der Dinge und innerhalb dieser ganzen Diskussion darüber, ne, wo das hinkommt, das nahm ja zeitgleich auch an Fahrt auf. Mhm. Ich fand das ja total interessant. Als ich damit begonnen habe, war das noch gar nicht so ein großes öffentliches Thema oder ist gar nicht auf so großes Interesse gestoßen. Und das wuchs so zeitgleich. Und dann habe ich einfach immer gedacht, es wäre gut, mehr so in den Austausch auch zu kommen. Also wie könnte man denn vielleicht neue Wege finden? Also einerseits die Provenienz klären, überlegen, wie man auch Objekte wieder zurückbringen könnte, wohin, aber auch, wie man vielleicht die Objekte nutzen könnte, um mehr in einen Austausch zu treten. Und dann bin ich an verschiedene Institutionen herangetreten, wie zum Beispiel die Ethnologischen Sammlungen in Dresden. Ich hatte auch zu tun mit dem Auswärtigen Amt, weil ich einfach mal gedacht habe, es wäre vielleicht gut, auch nochmal so eine finanzielle Unterstützung bekommen, so eine Assistenz, weil das ja einen unglaublichen Aufwand bedeutet. Allein das Sichten, das Archivieren, was ich teilweise selbst auch begonnen habe. Aber da ich ja auch noch sozusagen meiner eigenen Arbeit nachgehe und andere Projekte habe, ist das etwas, was unglaublich zeitaufwendig ist. Ja.
Ja, und traurigerweise haben die Institutionen Sie auch im Stich gelassen, wenn ich das richtig verstehe. Also haben letztlich gesagt, können wir Ihnen auch nicht helfen, Sie müssen allein klarkommen mit diesem Erbe.
Ja, also da gab es so einige enttäuschende Erlebnisse. Also ich hatte auch es gab ganz tolle Unterstützung zum einen, das kann ich auch so sagen, also die mir zum Beispiel Empfehlungsbriefe geschrieben wurden, damit ich nach Äquatorialguinea reisen kann. Es gab schon Unterstützung und es gab eigentlich immer, und das war ganz erstaunlich, anfänglich riesige Begeisterung, dass jemand kommt und sagt, ich möchte damit arbeiten, was aber über so eine normale Sichtweise hinausgeht. Also alle sind ja auf der Suche, wie kann man interessante Wege finden und auch angemessene und gute Wege finden, mit diesen Objekten zu arbeiten. Und dann gab es immer Begeisterung und dann gab es eigentlich immer eine Absage. Und zwar immer so, es tut uns sehr leid, das ist alles sehr spannend, aber die Provenienz der Objekte ist ungeklärt. Wir haben selbst so viel damit zu tun, das bei uns selbst sozusagen in Ordnung zu bringen oder einfach damit zu arbeiten, dass sie einfach immer Abstand genommen haben.
So. Wie gut, dass Sie diesen eigenen Weg gefunden haben mit Ihren Fotografien und auch mit Ihrem Buch, zu dem noch viel mehr gehört, als wir hier ansprechen konnten. Sie haben zum Beispiel Postkarten und Fotografien aus dieser Zeit, zeigen Sie in dem Buch in Vergrößerung, sodass die einem richtig ins Auge springen. Sie haben einen sehr interessanten Text von einem fiktiven Reisenden durch Deutschland, der aus Afrika kommt und quasi die koloniale Perspektive umkehrt und von uns Deutschen hier als Eingeborene erzählt. Also ganz viel Material in diesem Buch, das Erbe, Anne Schön-Hartings Fotografien und Texte zum Afrika-Zimmer in ihrer Familie. Das Fotobuch ist im Verlag Hartmann Books erschienen. Danke Ihnen sehr für den Besuch.
Vielen Dank.